Thema.
Album des Monats Dezember. Willkommen zu Folge 73 von Metal Markus Metal Podcast. Heute bei mir zu Gast ist der liebe Markus. Hallo Markus.
Ja, hallo Mike. Herzlich willkommen zur zweiten von insgesamt 4 Folgen im Metal-Monat Januar, im Metal-Mike-Monat sozusagen. Müssen wir den Podcast umbenennen?
Nein, ich glaube nicht. So schlimm wird es dieses Jahr nicht, hoffe ich. Aber andererseits, wenn ihr mich hören wollt, gerne.
Ja, hoffe ich ja mal stark, dass die Leute dich hören wollen und hören möchten. Und also unsere bisherigen Folgen haben ja doch, wie soll man das jetzt sagen, ein positives Echo hervorgerufen, meistens.
Das freut mich zu hören.
Genau, und darum ist Mike auch wieder da und wir holen euch mal kurz ab. Eigentlich hatten wir den großartigen Plan, wir machen gar nicht so viele Folgen, aber irgendwie haben wir jetzt gemerkt, der ganze Januar ist jetzt voll, weil wir sind gestartet mit dem Kaffeeklatsch über Savatage in der letzten Woche. Heute widmen wir uns dann dem Album des Monats Dezember, wie Mike ja schon so schön angekündigt hat. Das wollten wir vom Ursprung eigentlich kombinieren mit einem Jahresrückblick für 2024, was wir dann aber nächste Woche machen. Und die Woche darauf gibt's eine ganz besondere Spezialfolge, was wir an dieser Stelle aber noch nicht verraten, oder?
Genauso ist das, wobei wir den Dezember und den Jahresrückblick zusammen aufnehmen und die Spezialfolge schon aufgenommen haben, weshalb man bei der Spezialfolge auch hört, dass meine Stimme komplett im Arsch ist, im Gegensatz zu heute, wo es hoffentlich wieder geht.
Genau, also ist alles nicht geplant, aber erklärbar, so kann man es glaube ich zusammenfassen.
Genau, also das ist so ein bisschen wie Zurück in die Zukunft und trifft Stargate in der Halle des Bergkönigs.
Und bei Richard Dean Anderson ist ja auch MacGyver bei Stargate, insofern 90er, 80er, alles durcheinander.
So ist das. So, dann legen wir mal mit dem Dezember los.
Nein, vorher eine Frage zum Einstieg, weil ich habe mir vorgenommen, in diesem Jahr gibt es immer eine Frage, die nichts mit Metal zu tun hat. Darum die Eröffnungsfrage an dich, Mike. Silvester ist gerade eben vorbei. Wie feierst du Silvester standardmäßig?
Da gibt es tatsächlich gar keinen Standard, weil das ergibt sich einfach irgendwie von Jahr zu Jahr. Mal haben wir die Kinder da, jetzt dieses Jahr war es so, dass tatsächlich keins unserer Kinder zu Hause war und wir mit dem Hund ganz alleine auf der Couch gelegen haben. Es ist ja schon vorgekommen, dass wir irgendwann um 10 Uhr einfach eingepennt sind.
Okay.
Und dann war urplötzlich Neujahr. Mal hat man Besuch, das ist wirklich, da gibt es bei uns keinen Standard, da gibt es keinen Plan und meistens ergibt sich das wirklich total spontan.
Also kein Raclette, kein Dinner for One, kein Monopoly-Marathon oder sonst was?
Nein, tatsächlich gar nicht.
Okay, ist ja auch schön. Also ich muss ernsthaft mal überlegen, ich glaube einmal habe ich tatsächlich das Neujahr verschlafen, also in meiner Zeit, in der ich mich bewusst daran erinnern kann, als Kind bestimmt auch schon mal. Das war aber wirklich, weil ich da eine Lungenentzündung hatte und ich glaube mit 39,5 im Bett gelegen habe, also Fieber. Und da bin ich irgendwann, glaube ich, nachts wach geworden und habe gedacht, ach, ist schon Neujahr, ach, was soll's so.
Ja, manchmal ist das Jahr einfach anstrengend und dann ist man einfach auch froh, dass man mal irgendwie so 2, 3, 4, 5 Tage hat, wo man keine Termine hat, wo man nichts tun muss und einfach mal nur die Füße von sich streckt. Das ist auch mal schön.
Genau, so ist das. Und jetzt schlagen wir den Bogen wirklich. Das Jahr endet im Dezember und darum sind wir beim Album des Monats Dezember angekommen. Ich hatte es schon mal angekündigt, der Dezember ist ein bisschen anders als die letzten Male. Wir möchten uns keiner 2,5 Stunden Mega-Folge diesmal hingeben. Und dafür gibt's natürlich einen Grund. Leute, ich glaube, ihr habt das alle so gemerkt. Der Dezember hat jetzt nicht so übermäßig viele Veröffentlichungen hervorgebracht. Weil, Mike, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich hätte gefühlt gedacht, im Dezember gibt's meistens irgendwelche Compilations oder Neuauflagen oder irgendwelche Tour-Editionen von Alben, die gerade mal 2, 3, 5 Monate alt sind. Ja, und vielleicht mal ein Live-Album oder so. Kommen wir auch gleich dran vorbei. Aber ansonsten ist der Dezember veröffentlichungsmäßig oftmals sehr dünn besetzt.
Wobei sich das in den letzten Jahren durchaus ein bisschen verschoben hat, finde ich. Also ich kann mich an Jahre erinnern, wo wirklich so ab Ende November bis gefühlt Anfang Januar keine einzige neue Metal-CD rausgekommen ist, weil die Labels einfach gesagt haben, gegen diese ganzen Best-ofs und so weiter von diversen Pop-Acts haben wir sowieso keine Chance mehr. Aber mittlerweile hat sich das, glaube ich, ein bisschen verlagert und gerade die letzten Jahre waren da im Dezember doch einige sehr tolle Sachen dabei und es gab ja auch ein paar Bands, die wirklich die etwas veröffentlichungsschwache Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr genutzt haben, um da ein Album rauszubringen.
Ja.
Reden wir bestimmt gleich auch noch drüber, habe ich so im Gefühl. Feuerschwanz haben das zum Beispiel gemacht und damit auch gleich mal Ebene Nummer 1 gelandet.
Mit ein bisschen Kalkül wahrscheinlich aber auch. Ne? Also kann ich mir nicht anders unbedingt vorstellen.
Natürlich ist sowas geplant, das macht man ja nicht. Also dafür sitzen Menschen im Management und in den Plattenfirmen, die bei sowas auch mal sagen, mal, wir probieren das einfach mal.
Lord of the Lost haben das auch gemacht und es hat auch wunderbar funktioniert.
Genau, bei denen auch, ja.
Aber ansonsten hätte ich gedacht, wir machen das mal, wie es früher. Früher klingt auch gut, ne? Klingt so, als würde man hier schon seit Jahren, Jahrzehnten Podcasts machen. Wie es früher beim Album des Monats war. Wir hammeln. Wir hammeln uns mal da entlang. Outtakes bleiben heute natürlich drin. Wir hangeln, sollte das natürlich heißen. Wir hangeln uns an den Veröffentlichungsfreitagen entlang, die es in diesem Monat gab. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, dann war der erste Veröffentlichungsfreitag ein 6., der 6.12.
Genau.
Da haben wir auch was auf der Agenda gehabt, denn wir haben uns gesagt, wir nehmen 5 Alben und eine Bonusbombe, nennen wir es mal, ne? Etwas, was außer Konkurrenz läuft, weil es ein Haha-Live-Album ist. Der geneigte Hörer ahnt jetzt vielleicht schon, worum es dabei gehen könnte. Aber alphabetisch und eben chronologisch am 6.12. Mike, was haben wir da in den Ring geworfen, was wir uns gemeinsam aus, ich weiß gar nicht, woher haben wir es uns bestellen müssen?
Finnland.
Finnland, okay. Aber da kommt die Band gar nicht her.
Nee, der Kopf der Band ist, glaube ich, Grieche, wenn ich das richtig habe.
Ich glaube auch. Wir reden natürlich von Asterize und deren zweiten Album mit dem wunderbaren Titel
Tales of a Wandering Soul.
Klingt schwer nach Konzeptalbum.
Genau, das ist es nämlich auch. Ein Konzeptalbum über Leben, Tod und alles dazwischen. Die Band ist im Prinzip keine Band, sondern ein Soloprojekt. Und der Hauptprotagonist, dessen Namen ich mir jetzt hier nicht aufgeschrieben habe und den ich wahrscheinlich auch nicht aussprechen könnte, ich suche ihn gleich raus und versuch's mal, spielt Bass und Gitarre, hat noch einen relativ festen Keyboarder und der ganze Rest besteht halt aus Session-Musikern und vor allen Dingen Avantasia-mäßig aus Session-Sängern.
Richtig. Und ich weiß noch, bei mir ist das auf der Agenda erschienen, weil Tristan Harders, der ein oder andere kennt ihn ja von Terra Atlantica oder seinem Folk-Death-Metal-Projekt, weiß ich gar nicht, vielleicht ist es auch immer noch eine Band, Forsaken Hill, wo ja auch jetzt ganz aktuell, also wenn wir aufnehmen, eine neue Single erschienen ist. Genau heute sogar. Heute ist sie erschienen, die erste Single vom bald erscheinenden Forsaken Hill-Album. Und jetzt versucht Mike sich daran, diesen Namen vorzulesen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei.
Bartolomei Mitschinski. Es könnte also auch, also ich meine, er ist Grieche, es könnte aber auch ein Pole, ein Belgier, keine Ahnung sein. Ich weiß es jetzt ganz ehrlich nicht, aber auch bei mir ist das Projekt halt aufgeploppt, weil der gute Tristan da irgendwo seine Fingerchen mit im Spiel hat. Wer aber meint, dass Tristan Harders schon die Spitze der Promi-Besetzung ist, auch der aktuelle Gloryhammer-Sänger Michael Sosos ist damit beteiligt.
Korrekt.
Und ja, das ist schon ein ziemliches Fund, finde ich, mit dem man Werbung machen kann, dafür, dass das Ding im Prinzip auf einem kleinen finnischen Label erschienen ist und eigentlich pure Heimarbeit ist.
Ja, also das nötigt einem auf jeden Fall Respekt ab. Auch allein, auch wenn es jetzt etwas despektierlich klingt, das wirkt ja mehr wie ein sehr ausuferndes Hobby und dafür dann die Leute überhaupt begeistern zu können. Also bei einem Tristan Harders kann ich mir noch vorstellen, der macht das vielleicht aus Spaß, an der Freude. Ich werde ihn dazu mal irgendwann fragen, wie es dazu gekommen ist. Aber bei jemandem, der bei Gloryhanger, da war's, ne? Wir hammeln uns entlang durch die Gloryhanger. Meine Güte, Leute, ich habe heute wenig geschlafen, es tut mir leid. Also jemand, der bei Gloryhammer singt, der ist ja bestimmt nicht aus Spaß an der Freude für sowas zu bekommen, würde ich mal denken. Also kann ich mir zumindest nur schwerlich vorstellen.
Ja, wobei ich jetzt nicht genau weiß, wann diese Aufnahmen stattgefunden haben, weil so lange ist der Gute ja noch nicht da. Also bei Gloryhammer, da ist er schon länger. Von daher, ja, auf jeden Fall macht er da auf jeden Fall stimmlich einen ziemlich guten Job. Was bei dem einen oder anderen leider auf dem Album nicht immer so 100% ist. Also manchmal denke ich, da hätte ein guter Produzent oder ein externer Produzent hier und da an manchen Höhen und an manchen Gesangslinien vielleicht mal den Rotstift angesetzt und gesagt, mach das mal einen Ticken tiefer. Manchmal kratzt das schon ziemlich, aber das ist echt Meckern auf verdammt hohem Niveau.
Ja.
Ich habe ein paar Interviews gelesen, dass das also tatsächlich auch so sein soll, dass er die Leute, also der gute Bartholomei, die Leute auch dazu getrieben hat, möglichst hoch oder möglichst tief zu singen, weil er eben diese Extreme ausloten wollte und damit halt auch textlich irgendwelche Dinge aufzeigen wollte. Was ich übrigens ein bisschen schade finde, im Booklet steht nirgendwo, wer denn jetzt was singt.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Die Protagonisten werden zwar aufgeführt, aber man hat keinen Hinweis, wer wann wie singt. Also klar, Tristan Harders, behaupte ich, erkenne ich immer, wenn er singt. Ja. Genau, aber ansonsten fällt es zuweilen schwierig.
Bei einigen anderen ist es echt schwierig. Also man hat da noch so Menschen wie den Noah Edward Simmons dabei, den man durch diverse YouTube-Videos kennt, wo er
Korrekt.
Alles Mögliche verdammt geil covert und mittlerweile auch Sänger bei, wie heißen sie denn jetzt verflucht nochmal?
Ja.
Memories of Old ist.
Genau.
Memories of Old?
Ich meine schon, ja. Egal, wir gucken es nach, sonst schneiden wir es raus.
Genau, wir schneiden es raus. Also er ist auf jeden Fall nicht bei Glory Hammer.
Glory Hanger. ja, also es ist ein Konzeptalbum. Es geht nach eigener Angabe so in die Richtung, wie auch das Vorgängeralbum schon, so wie Stratovarius oder The Metal Opera Part 1 and 2 von Avantasia natürlich. Und das ist so als Referenz, glaube ich, ganz gut. Hier und da hatte ich aber so den Eindruck, dass es noch so ein paar Prog-Einflüsse gibt. Also manche Sachen haben mich jetzt an so Anfang 90er Dream Theater Sachen vielleicht sogar erinnert.
Ja.
Oder auch Symphony X vielleicht, nicht ganz so hart, also eben auch wie zu ihrer Anfangszeit. Und was ich wirklich auch ansprechen möchte, du hast es schon gesagt, der Gesang ist vielleicht manchmal ein bisschen hoch. Die Produktion, finde ich, an sich, also wenn man jetzt böswillig wäre, würde man sagen, man merkt schon, dass das im Großteil eher so in Heimarbeit entstanden ist, weil die Sachen passen zwar alle tonal richtig aufeinander, aber es klingt manchmal so, als würde jedes Instrument so alleine für sich spielen. Also es wirkt manchmal nicht so hundertprozentig verzahnt, finde ich, wie es bei einer professionellen Produktion wäre jetzt auch wieder gemein, weil natürlich ist das schon ordentlich gemacht, aber jemand, der wirklich richtig Geld für eine Produktion bekommt, würde ich mal denken, hätte das noch mehr ineinander setzen können, dass es noch wie aus einem Guss mehr klingt. Aber das ist wirklich Jammern auf sehr hohem Niveau. Wenn man diese Art von Musik macht, kann man da richtig viel Spaß mit haben.
Genau, das ist Jammern auf verdammt hohem Niveau. Also ich habe mich sehr auf dieses Album gefreut, habe es voller Freude ausgepackt, habe es in meinen CD-Player geworfen und habe nach einmal hören gedacht so, musste das wirklich sein? Hab's dann ein paar Tage zur Seite gelegt und dann aber nochmal ohne diese Erwartung gehört und dann war es tatsächlich viel, viel besser. Nicht, weil ich gedacht habe, dass ich jetzt den totalen Schrott höre, aber es hat halt eben hier und da seine kleinen produktionstechnischen Schwächen. Auch, dass manche Lieder ein bisschen unglücklich ineinander übergehen. Also man hat eine traumhafte Ballade und die geht über in einen Song, wo man bei den ersten Takten denkt, da kommt der John Travolta um die Ecke getanzt. Geht dann aber in einen schönen, klassischen, 90er-Jahre-typischen Power-Metal-Track über. Ich habe in der Zwischenzeit auch ein Interview mit dem guten Menschen, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, gefunden, wo er aber sagt, dass diese Brüche wirklich so gewollt sind, weil es eben diese Brüche auch so im Leben gibt. Also da ist schon mehr hinter, als man vielleicht auf das erste Hören vermuten möge. Also da hat sich jemand tatsächlich eine Menge Gedanken gemacht, glaube ich.
Davon gehe ich aus. Hauen wir nochmal Songempfehlungen raus. Welchen Song würdest du den Leuten empfehlen von diesem Album? Ich hoffe, wir überschneiden uns jetzt nicht.
Ich hätte jetzt Twisted Ferryman gesagt.
Ah, der Opener nach dem Intro.
Genau, mit Tristan Harders und dem guten Herrn Sosos, dem Gloryhanger-Sänger.
Dem Gloryhanger. Okay, dann packe ich noch einen dazu und das ist ein Song, der weiter hinten kommt, der auch ein bisschen länger ist und bei dem man auch eher diese progressive-artigen Einflüsse hört. Er hört auf den Titel Awaken.
Auch sehr schön. Awaken könnte ja auch schon ein Hinweis darauf sein, so vom Titel, von welcher Band sich man da beeinflussen lassen.
Ja, von irgendeiner Band gab es mal ein Album, das so hieß. Ne?
Ich glaube ja. Ich glaube, die bringen irgendwann so in absehbarer Zukunft auch was Neues raus.
Irgendwas, was mit Schlaflosigkeit zu tun hat, ne? Und wer jetzt nicht weiß, wovon wir reden, jetzt müsst ihr googeln.
Genau.
Und wir machen weiter, denn an diesem Datum ist auch noch ein Album erschienen. Und das Album hat Mike mir so ein bisschen untergejubelt. Aber für Hörerin Sunny ist es ihr Album des Monats und darum lassen wir doch erstmal Sunny zu Wort kommen, was sie dazu zu sagen hat. Und das Gemeine ist, Mike weiß nicht, was Sunny zu sagen hat. Also vielleicht, und ich gerade ehrlicherweise auch nicht, vielleicht überschneiden wir uns. Aber hier erstmal Bühne frei für Sunny für ihr Album des Monats Dezember.
Hallo Markus, hier ist Sunny. Eigentlich dachten wir ja, wir hören uns gar nicht mehr zum Thema Album des Monats im Dezember, weil es ja da kaum Veröffentlichungen gibt. Aber tatsächlich habe ich direkt am 6. Dezember ein Album entdeckt, das mich total überrascht hat. Und ich dachte mir, ich empfehle das mal einfach, dass du auch mal reinhörst, ob du es auch gut findest. Draufgekommen bin ich eigentlich durch eine ausgekoppelte Single, das ist ein Longtrack. Wer mich kennt, der weiß ja, ich liebe Longtracks. Und ja, erst war ich ein bisschen überrascht über den Dialekt, weil ich dann auch festgestellt habe, die Band kommt aus der Slowakei. Ich habe aber einfach weitergehört, weil ich da in Ansätzen Iron Maiden wiedergefunden habe und andere tolle Power-Metal-Elemente. Und war dann echt überrascht von dieser Single und habe die schon so oft jetzt gehört. Ich habe mich richtig rein verliebt. Ist einfach ein tolles, schönes Album mit vielen Power-Metal-Sachen halt und bringt irgendwie in die dunkle Jahreszeit Licht und lässt sich gut im Alltag hören und macht richtig Spaß. Also, ich sollte vielleicht mal verraten, wovon ich überhaupt spreche. Es geht um die Band Wiz & Silence und das Album heißt The Eclipse of Words und der Longtrack ist When Words Collide mit über 12 Minuten. Und ja, eigentlich würde ich auch sagen, das ist direkt meine Songempfehlung. Dann finde ich total klasse. Ja, bin mal gespannt, ob sie vielleicht noch mehr Leute bei dir melden zum Album des Monats Dezember, weil ich glaube, wir sind jetzt alle ganz schön verwöhnt in der Hinsicht durch deinen Podcast. Ich wünsche dir erstmal und allen anderen noch übrigens ein tolles neues Jahr und ich hoffe, es wird ein spannendes Jahr für uns alle mit viel guter Musik und tollen Konzerten. Wir hören uns dann bestimmt bald wieder. Viele Grüße von Sunny.
Ja, vielen Dank an Sunny. Ihr habt es also gehört, es geht um Within Silence. Und wie heißt dieses wunderbare Stück Musik?
The Eclipse of Words.
Das hast du in den Ring geschmissen, außer Konkurrenz. Nee, nicht außer Konkurrenz, so ohne es mir vorher zu verraten, so ungefähr. Übrigens, ich habe das noch hinzugefügt.
Ich habe dich schon gefragt, ob ich es hinzufügen kann, wenn du gesagt hättest, nein, es ist ja, noch ist es ja dein Podcast.
Aber die Argumentation war sehr schlüssig, weil wir haben gesagt 5 Alben und wir haben gesagt, ein Live-Album ist außer Konkurrenz. Also was soll ich denn da sagen?
Wie gesagt, das ist dein Podcast. Noch hast du hier Hausrecht.
Noch? Okay. Ihr merkt schon, Mike hat Großes vor.
Nein. Within Silence, kommen wir darauf zurück. Was machen die für Musik? Sie machen Power Metal im klassischen Sinne. Ich würde es beschreiben, irgendwo zwischen Stratovarius und Iron Maiden.
Das trifft es sehr gut, denn es gibt auf jeden Fall Melodiebögen oder Melodieabschnitte, bei denen man unweigerlich an die großen Helden aus Großbritannien denken muss.
Auf jeden Fall. Es galoppiert manchmal ganz schön. Andererseits gibt es halt diese 90er, Anfang 2000er Power-Metal-typischen Keyboards bei den Kollegen aus, ich glaube, Slowenien sind sie.
Ja, ich meine auch.
Ja, die Band kommt aus dem Umfeld des christlichen Metals, ist dabei aber nicht so missionarisch unterwegs, wie es zum Beispiel Stryper teilweise gewesen sind. Ja. Man kann die Texte auch als pure Fantasy-Texte lesen, Kampf gut gegen böse, so das Übliche. Aber davon sollte man sich nicht abschrecken lassen, nur weil sie halt aus dem, ist mal im weitesten Sinne, christlichen Umfeld kommen. Das ist einfach wunderschöner Power-Metal. Ja, wie eigentlich jedem gefallen sollte, der irgendwo eine Affinität zu Power und Heavy Metal und vielleicht auch Symphonic Metal hat, der kann da mal reinhören, denn die Band ist leider, trotzdem sie jetzt 3 Alben rausgebracht haben, immer noch ziemlich unbekannt.
Oh ja, das ist so.
Jetzt gab es allerdings auch zwischen dem letzten Album und diesem 7 Jahre Pause, Corona geschuldet, Umbesetzung geschuldet. Aber das schließt nahtlos da an, wo die ersten beiden Alben aufgehört haben. Wer also dieses Album mag, der kann die beiden anderen auch gleich mal mit antesten. Macht man nichts falsch mit. Grandiose Musik in meinen Ohren und deswegen habe ich sie Markus auch empfohlen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was er dazu sagt.
Was ich dazu sage. Ich kannte die Band tatsächlich vorher nicht. Also auch noch nicht mal so, dass sie mir irgendwie mal über den Weg gelaufen wäre. Kann ja aber auch dem Umstand geschuldet sein, wenn man jetzt 7 Jahre nichts gemacht hat, dann weiß ich nicht, wird dir das ja auch nicht irgendwie bei Spotify oder so mal vorgeschlagen, so, ne? Ohne Neuveröffentlichung kommt da ja nichts. Und der ein oder andere weiß ja, ich höre ziemlich viel Kram. Also ich verbringe jetzt nicht die Zeit damit, mir irgendwie Empfehlungen anzugucken, die irgendwo stehen, so nebenbei, ne? So nach dem Motto, Fans, die das hören, hörten auch das, da hört es meistens schon auf. Und dementsprechend war das eine sehr große Überraschung für mich, weil ich auch wirklich vollkommen unvoreingenommen da rangegangen bin. wenn man sich das Cover jetzt anguckt, könnte das ja auch so Manowar-Tribute-mäßig, ne, irgendwas sein mit Schlachten und weiß ich nicht und True-as-Fuck-Metal, ne, könnte man ja auch vielleicht denken.
Könnte die Engelsflügelchen im Hintergrund geben, da allerdings schon so eventuell einen Schubs in die Richtung, in die es geht.
Könnte, aber muss also, ja nicht, ne?
Man sieht hier keine Hämmer, man sieht keine oberkörperfreien Menschen.
Keine Pleasure Slaves.
Die auch nicht.
Ja, also nein, also wenn man den ganzen Hintergrund drumherum mit christlich und Co. kennt, kann man das natürlich sehr gut einordnen. Aber wie du schon gesagt hast, es könnte ja auch ganz einfach ein Konzeptalbum über den Kreuzzug oder irgendwas Vergleichbares sein. Und dann müsste es ja nicht christlich geprägt sein. Das kann ja auch einfach eine rein historische Auseinandersetzung damit sein.
Das könnte auch sein, da gebe ich dir recht.
Also mir hat es sehr gut gefallen, um mich mal zu outen, vergleichsweise auch besser als zum Beispiel Fellowship, die mir ja so ein bisschen zu happy, hippo, einhornmäßig unterwegs waren. Hier gibt es zwar auch sehr fröhliche Melodien, aber die Anleihen bei Iron Maiden holen mich da doch eine ganze Ecke mehr ab. Womit wir auch bei meiner absoluten Songempfehlung wären. Das ist der letzte Song auf dem Album mit, ich glaube, 12 Minuten, der allein einen Anfang hat, wo man unweigerlich an Iron Maiden denken muss. Großartiger Song. Ich gehe davon aus, das wäre auch deine Empfehlung gewesen.
Genau, und das handelt sich um den Track When Worlds Collide. Man kann aber auch einfach mal in Battle Hymn oder in Eclipse of Words reinhören, den Titelsong. Da hat man dann schon einen relativ guten Überblick, was einen auf dem Album erwartet.
Und Battle Hymn ist jetzt kein Manowar-Cover, wo wir es eben schon angesprochen haben, weil das habe ich im ersten Moment nämlich auch so gedacht.
Oh. Nein, das ist es tatsächlich nicht. Das ist ein ziemlich flotter Power-Metal-Track.
Und versprüht im positivsten Sinne die meiste Zeit gute Laune, dieses Album.
Genau.
Ja, das war dann unser Eröffnungsschlag vom 6.12. Und dann gehen wir einen Freitag weiter. Und wir machen es ja alphabetisch, ne? Also kommen wir jetzt ja zu dem Album, das außer Konkurrenz hier dabei ist, wenn ich mich nicht völlig irre. Weil H kommt vor M.
Das ist korrekt.
Um welche Band kann es gehen? Eine Band, für die Kürbisse eine große Bedeutung haben, die im nächsten Jahr 40 Jahre Jubiläumstour macht.
Korrekt.
Ist das richtiges Deutsch? 40 Jahre Jubiläumstour macht. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, deren Debütalbum dann 40 Jahre alt wird. Ich weiß gar nicht, die EP auch oder war die schon von 84? Ist beides von 85?
Ich meine ja. Ich meine ja.
Ich meine aber auch. Ich würde es gerade nicht beschwören. Also klar, wir reden von
Niklas, sag uns Bescheid, wenn wir Blödsinn reden.
Genau, wir reden von Walls of Jericho oder der EP, die den Titel Halloween trägt. Und natürlich geht es dann auch um die Band Halloween und um Live at Budokan. Und Mike, jetzt mal im Ernst, hat die Welt das gebraucht?
Natürlich.
Richtige Antwort.
Also, ich habe schon auf der Tour, die ich in Bochum gesehen habe, genauso wie Markus, da kannten wir uns aber noch
nicht. Nee, ich habe die nicht gesehen.
Nein?
Ich habe, das ist mein großes Manko, ich habe Halloween seit ihrer Reunion nicht gesehen.
Ei, du Gott.
Aber ich habe die Karten für dieses Jahr Halloween. An Halloween in Bochum.
Genau, die liegen bei mir auch. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, dann hat Markus sie dann nicht gesehen, dann war das Niklas.
Genau.
Da war ich, weil ich war auch auf der 2-3 Jahre davor auf dem Konzert in Bochum, wo sie halt 2-3,5 Stunden ohne Vorband gespielt haben, was mich komplett weggeblasen hat und ich wirklich Tränen in den Augen hatte zwischendurch, war ich auf dem Konzert ein bisschen enttäuscht, weil alle Lieder, die nicht vom neuen Album waren, bis auf so ein paar Sachen in Kai's Medley, schon auf der vorherigen Tour gespielt worden sind und von dem neuen Album jetzt auch nicht so viel in der Setlist enthalten ist.
Ist das so?
Ja.
Weil auf dem letzten Live-Album, bin ich mir zumindest sicher, war Save Us nicht drauf.
Ich wollte gerade sagen, die einzige Ausnahme ist Save Us.
Okay. Hat der Klugscheißer doch recht.
Genau, natürlich hat der Klugscheißer wie immer recht.
Weil natürlich habe ich das auch nachgeguckt, weil ganz im Ernst, der erste Gedanke, der einem ja kommt, wenn es nach der United Alive ein Album gibt und dann schon wieder ein Live-Album erscheint, kann man sich ja mit Fug und Recht die Frage stellen, hat die Welt das denn wirklich gebraucht?
Nochmal ein Ja, weil das letzte Live-Album war ja zusammengestückelt aus mehreren Konzerten. Man hatte da also die Chance, sich immer schön die beste Aufnahme rauszusuchen. Entschuldigung. Und hier stammen alle Aufnahmen halt von diesem einen Abend in Budokan. Und zumindest nach meinen Ohren ist da gar nicht so viel nachgebessert worden, weil man merkt hier gerade Deris und Kieske, auch dem mächtigen Michael Kieske an, dass er hier unter in den Höhen so ein kleines bisschen ins Trudeln kommt.
Ja, das ist
aber
so.
Das sei ihm auch gegönnt, weil ansonsten singt der Mann halt eben wie ein junger Gott und aber man merkt halt eben, auch der ist nur ein Mensch, auch dem wackelt mal die Stimme in der Höhe und das finde ich insgesamt sehr, sehr schön, weil man einfach ja so einen Komplettdurchlauf bekommt. Und gut, dadurch, dass ich sie in Bochum gesehen habe, fängt auch mit B an, genauso wie Budokan, also sowas Ähnliches die Halle.
aber Budokan ist in Tokio, ne? Also.
Bochum, Tokio, meine Güte, ist auch nur eine Großstadt.
Die Metropolen der Welt. Ja, genau, Tokio, Bochum, ja. Rosenheim.
Halloween live in Rosenheim. Ja, vielleicht gibt es da ein Bootleg, ich weiß es nicht. Nein, aber ich finde es einfach schön, wenn ein Konzert von vorne bis hinten durchgängig ist und ja, man es eben durchhören kann. Das ist eine Erinnerung für mich an die Tour, die ich gesehen habe, weil es eben exakt die gleiche Setlist ist. Safe Ass ist dabei, hat Markus gerade schon gesagt. Das war für mich die große Überraschung. Beim letzten Mal haben sie ja Livin' Ain't No Crime von den Keeper 2 Single B-Seiten gespielt, was ich wunderbar fand. Jetzt Save Us, den CD-Bonus-Track. Also das können sie gerne öfter machen, mal so ein, zwei Perlen aus der zweiten Reihe oder von mir aus auch irgendwelche B-Seiten-Bonus-Tracks oder sowas in die Setlist einbauen. Das macht mega Spaß. Und mich hat total gefreut, dass bei Kais Medley Gorga dabei war. Den Song finde ich irgendwie total geil.
Gorga will eat you.
Ja, also insgesamt, klar, ist die Frage, muss man es kaufen? Nein, muss man nicht. Man wird ja auch nicht dazu gezwungen. Genau. Nur wenn man Halloween-Fan ist, prügelt einen die Band nicht in den Laden und bewirft einen mit Kürbissen, damit man das Ding kauft. Aber wer es kauft, macht auch nichts falsch. Punkt.
Das ist richtig. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Und es gibt ja auch nicht nur die CD, es gibt ja auch eine DVD oder Blu-ray. Die ist dann noch minimal länger, weil, also es gibt noch so ein kurzes Video-Intermezzo zwischen den Songs und ein paar Ansagen, hätte ich gesagt, sind auf der CD minimal gekürzt.
Und das Drum-Solo fehlt.
Exakt, das ist nämlich das, was Kati so am meisten in Erstaunen versetzt hat. Sie meinte, der Kerl prügelt sich ja in einer Tour durch. Ich so, ja, ja, und der spielt auch noch ein Schlagzeug-Solo vor der letzten Zugabe. Was? Ja. Ja, die Ansagen sind ein bisschen gekürzt, ist eigentlich schade, weil es gibt da halt so ein paar Bonusinformationen, weil Kai Hansen erzählt zum Beispiel vor How Many Tears, dass das eigentlich mal eine Ballade war und man damals zu Vaiki gesagt hat, nee, wir wollen keine Ballade, mach da mal was anderes mit. Und dann hat er den Song draus gemacht, den man jetzt kennt. Mit diesem Wissen erklärt sich dann auch, wo dieser sehr ruhige Mittelteil von How Many Tears herkommt.
Übrigens für damalige Verhältnisse, wie ich finde, ein wahnsinnig guter Text, wenn man bedenkt, absolut, wie alt die Jungs damals waren.
Ja.
Ganz ehrlich, also wenn man bedenkt, dass damals Schulenglisch ja wirklich irgendwo ab der 5. Klasse losgegangen ist und sowas und halt auch im Alltag noch gar nicht so verbreitet war und man sich so einige andere Texte von dem Debütalbum von Halloween anguckt, die ja vor Klischees nur so triefen, finde ich, dass How Many Tears wirklich schon ein fast poetischer Text ist.
Das ist so, ja. In other words, the children die, lacking food, ill from a fly.
Ja, und leider auch immer noch aktuell ist.
Das ist so, das habe ich auch gedacht.
Ja.
Also, was kann man sagen? Braucht man nicht, doch braucht man als Fan auf jeden Fall. Ich sehe das bei Halloween vom Prinzip so ähnlich wie Iron Maiden. Die dürfen gerne nach jeder Tour irgendwas rausbringen, weil, wie Mike schon sagte, man muss es ja nicht kaufen. Okay, doch, wir müssen es kaufen, aber wir sind ja auch speziell. Und jeder andere, der darüber meckert, dem würde ich immer sagen, es ist doch dein freier Wille. Du musst es nicht kaufen und wenn es dich stört, dann mecker doch nicht drüber, sondern lass es doch einfach stehen.
Und solange wie das Ding so eine Qualität hat wie diese Veröffentlichung, nehme ich es auch gerne mit. Ich meine, im Vergleich zum Vorgänger-Live-Album muss man schon sagen, da hat die Plattenfirma ein bisschen abgespeckt. Das Booklet ist dünner und ja, da ist schon ein bisschen weniger investiert worden in das Gesamtpaket, aber ja, mein Gott, es kommt ja auf die Musik an.
Ja, also
was
ich
natürlich auch dem immer weiter schwindenden Tonträgermarkt geschuldet sein dürfte.
Allein vor dem Hintergrund finde ich es erstaunlich, dass man wirklich eine Doppel-CD und eine DVD oder Blu-ray überhaupt noch rausbringt. Also wo ist denn der Markt dafür, frage ich mich, aber zwei Käufer haben wir ja schon mal.
Mindestens.
Niklas bestimmt auch. Denn für Niklas ist es das Album des Monats geworden. Schwer enttäuscht bin ich jetzt von ihm. Ich habe jetzt, nein, Quatsch. Hab ja gedacht, er hätte noch ein paar Geheimtipps für uns, aber es ist für Niklas das Album des Monats. Und hören wir uns mal an, was Niklas dazu zu sagen hat.
Hey, Markus, Niklas hier von PowerPod, ein Power-Metal-Podcast. Mir hat richtig gut gefallen, was du mit deinen Gästen die letzten 2 Monate für deine Album-des-Monats-Folgen gemacht hast. Gerne mehr davon. Ich hoffe, das geht dieses Jahr weiter. Aber da es im Dezember 2024 definitiv um einiges ruhiger war an der Front der Neuveröffentlichung, melde ich mich natürlich auch gern nochmal mit einem Album des Monats. Wie immer dreht sich bei mir alles rund um Power Metal. Aber auch da war es im Dezember relativ ruhig, ihr könnt es euch denken. Trotzdem bin ich an ein paar Alben nicht vorbeigekommen, aber mein persönliches Dezember-Highlight war definitiv, wer von euch hätte das gedacht, Halloween mit ihrem neuen Live-Album Live at Budokan aus Japan. Das ist erschienen am 13.12.2024 via Raining Phoenix Music Records und das Live-Album hat 15 Tracks und eine Spielzeit von 2 Stunden und ist damit genau die Setlist von dem Konzert, bei dem ich in Bochum auch war. Und ein richtig tolles Album für mich daher. Das weckt einfach schöne Erinnerungen. Das ist super geworden. Dazu haben sie das Ganze auch noch aufgenommen mit 29 Kameras. Da gibt's eine DVD und eine Blu-ray davon. Ich persönlich bin noch nicht dazu gekommen, die Blu-ray zu gucken. Ich hoffe, Markus, vielleicht kannst du ein paar Sätze dazu sagen, falls du schon dazu gekommen bist. Wird mich auf jeden Fall interessieren. Und was soll ich euch sagen zu Halloween, Leute? Halloween live, einfach absolut großartig. Kiske und Deris live zusammen, absolut großartig. Alle 7 Halloween-Mitglieder haben hier mega abgeliefert auf dem Album. Alle haben auch ihren Moment im Rampenlicht. Das hat mir einfach von vorne bis hinten super gut gefallen. Trotzdem möchte ich euch eine Anspielempfehlung dalassen. Meine Anspielempfehlung ist definitiv Skyfall vom aktuellen Halloween-Album Halloween. Das solltet ihr euch auch live mal anhören. Und am besten zusammen direkt mit dem Intro Orbit davor. Also macht einfach die Scheibe an, egal ob digital oder auf CD oder auf Blu-ray oder DVD, macht die an und schaut mal die ersten beiden Tracks, Orbit und Skyfall. Und wenn es euch dann gefällt, ja, dann schaut euch die ganzen 2 Stunden an. Hat sich definitiv gelohnt, da nochmal reinzuhören. Mir hat Spaß gemacht. Und deswegen ist das für mich das Album des Monats Dezember 2024 geworden. Jetzt sind wir schon in 2025, deswegen frohes neues Jahr an alle, die ich noch nicht gehört oder gesprochen habe. Und jetzt zurück zu dir, Markus, und danke.
Ja, danke an Niklas für sein Statement dazu. Und wir hangeln uns weiter. Wir bleiben am Freitag, dem 13.12. und kommen zu einer Band, die auch Mike in den Ring geworfen hat, die ich aber tatsächlich schon vorher kannte. Magic Kingdom. Natürlich ist auch das wieder Power Metal, aber ich hätte gesagt, gibt's die Bezeichnung abwechslungsreicher Power Metal oder ist das despektierlich gegenüber allen anderen Power Metal Bands?
Ich hätte tatsächlich eher gesagt, das ist eher symphonischer Power Metal.
Ja, in Teilen schon, aber in anderen Teilen kriegst du da ja auch Gesangseinlagen, die eher nach, wie hast du es immer genannt, Wildewutz-Kalf-Gesang klingen.
Das ist allerdings der Storyline geschuldet, weil da singt tatsächlich das Böse.
Das Böse? Hat das Böse auch einen Namen oder steht da wirklich nur das Böse?
Das kann ich nicht sagen, weil ich muss gestehen, ich weiß, dass es halt eine Konzeptgeschichte ist, aber irgendwie ist mir in der Zeit noch nicht gelungen, das ganze Album wirklich mal in aller Ruhe mit Booklet und so weiter und so fort mir vorzunehmen, den Texten der einzelnen Songs von vorne bis hinten zu folgen und die Story komplett zu ergründen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, geht's halt um den Kampf Gut gegen Böse, wo das Böse zwischendurch auch zu triumphieren scheint und dann aber doch unter enormen Opfern und Heldentaten doch wieder zurückgeworfen wird. Ja.
Magic Kingdom heißt also die Band. Das Album hört auf den Titel Blaze of Rage. Und dieses Album ist erschienen bei Massacre Records. Hat mich sehr erstaunt, weil Magic Kingdom waren bis zuletzt bei AFM, glaube ich sogar.
Korrekt.
Magic Kingdom kenne ich tatsächlich schon länger. Die waren früher mal bei Limp Music.
Genau.
Und ich glaube, ihr zweites oder drittes Album habe ich mal besessen. Symphony of War müsste das geheißen haben.
Ja.
Die Band gibt es seit 1999. Und wenn es so etwas gibt, was ich als Referenz heranziehen würde, ist das teilweise Rhapsody.
Genau.
Aber auch inklusive der ganzen Randerscheinung, die es bei Rhapsody so gibt. Also jetzt nicht nur von wegen orchestral-symphonisch. Das Album startet erstmal mit einem über zweiminütigen Instrumental und danach knallt man einem erstmal ein, wenn ich mich nicht verguckt habe, neunminütigen eigentlichen Opener um die Ohren. Und zwischendurch gibt es dann auch Instrumentalstücke, die nur auf der Akustikgitarre vorgetragen werden. Und wenn ich mich da nicht völlig irre, wird dieses Thema später auch nochmal im Abschlusssong aufgegriffen. Also es ist schon ein sehr, ja, wie ich schon sagte, abwechslungsreiches Album. Also wer bei Symphonic Metal jetzt immer denkt, das ist nur voll auf die 12 und das Orchester kleistert alles zu. Ja, so Passagen gibt es hier sicherlich auch. Gerade in den etwas längeren Tracks ist das so. Aber zwischendurch brät auch die Gitarre sehr ordentlich. Und es gibt eben auch durchaus mal Raum für ruhige Töne. Und das finde ich gerade eine sehr schöne Abwechslung. Also man kann dieses Album wirklich gut am Stück hören, ohne dass man am Ende denkt, oh, jetzt muss ich mir erstmal die Ohren durchpusten.
Genau, was mir an dem Album auch gut gefällt, ist der sehr ausgewogene Sound, weil hier steht tatsächlich kein Instrument im Vordergrund. Also man hat es ja bei modernen Produktionen teilweise, dass das Schlagzeug wirklich alles zuknüppelt oder wenn der Sänger, ja was soll er machen, singen natürlich, wenn der Sänger dran ist, dass man das Gefühl hat, die Instrumente gehen ein bisschen in den Hintergrund, damit man der Gesangslinie folgen kann, ist das hier wirklich alles schön ausgewogen. Der Sänger ist wunderbar in die Instrumente integriert und im ersten Moment hat mich dieser Sound ein bisschen irritiert. Wenn man sich da aber einen kleinen Moment dran gewöhnt hat, das Album klingt einfach fantastisch, finde ich.
Ist das so der Nightwish-Effekt, wie beim letzten Nightwish-Album? Da haben ja auch ein paar Leute gesagt, dass der Gesang von Flor Jansen so ein bisschen im Gesamtmix untergehen würde, wo ich nur dachte, nö, finde ich gar nicht. Ich finde, der ist einfach Teil des Gesamtsounds.
Genau, also ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen den Hörgewohnheiten geschuldet, dass man sich also sehr auf den Gesang fokussiert und der Gesang im Mix dann auch immer so ein bisschen nach oben geholt wird, wenn er denn gerade dran ist. Magic Kingdom sind übrigens das Projekt oder die Band von Dusan Petrosi oder Petrosi. Mhm. Ist ein belgischer Gitarrist, der neben Magic Kingdom auch noch die Band Iron Mask betreibt. Charakteristisch für beide Bands ist, dass er eigentlich das einzige kontinuierliche Mitglied ist. Ich glaube, bei Magic Kingdom ist der Bassist auch noch von Anfang an dabei. Aber ansonsten gibt es halt immer mal wieder wechselnde Sänger, wechselnde Mitmusiker. Magic Kingdom ist die etwas symphonische Spielwiese und Iron Mask ist mehr, ja,
Power Metal,
Heavy Metal.
Ohne Firlefanz, in dem Fall dann, wenn man es jetzt böse sagen würde.
Genau, also zumindest mit wenig Firlefanz. Wer ein Faible dafür hat, auf jeden Fall mal reinhören. Wer also so Alben wie oder Bands wie Rhapsody mit und ohne Fire. Also wer sowas mag, da auf jeden Fall mal reinhören. So vom ersten Reinhören hätte ich gedacht, eigentlich müsste die Band aus Italien kommen und nicht aus Belgien.
In der Tat, ja. Und auch Leute, denen Rhapsody vielleicht zu überladen ist in manchen Belangen, sind hier, glaube ich, sehr gut beraten, weil wie ich es vorhin schon halt versucht habe, irgendwie darzulegen, da wird auch zwischendurch mal sich einen Moment Pause gegönnt. Ne? Es wird mal vom Gas runtergegangen. Genauso wird es dann aber auch zwischendurch total bekloppt. Also es gibt ja den zweiten neunminütigen Song, der irgendwie Metallic Tragedy Part 3 ist, wo dann ganz wir auch gebrüllt wird und auch rhythmisch es total verrückt wird, auch mit so ganz schnellem Gitarrengedudel, was auf einmal so völlig neben dem Takt erscheint. Und wenn man das so nebenbei hört, also mein Kumpel André hätte früher immer gesagt, ah, eine Rockband fällt die Treppe runter.
Ja, aber wie gesagt, das sind musikalische Stilmittel, die hier eingesetzt werden, um die Fantasy-Story zu illustriere nicht, aber akustisch zu begleiten.
Akustisch zu begleiten klingt gut und es macht auch wirklich Spaß. Also es hat mich sehr positiv überrascht. Ich habe wirklich im Stillen so befürchtet, ah ja, okay, das ist jetzt vielleicht so ein völlig überladenes Ding. In manchen Belangen ist es überladen, aber in anderen Belangen ist es auch wunderbar zurückgefahren. Und das hat mich sehr positiv überrascht.
Ja, definitiv. Also ein wirklich schönes Album, das man gut hören kann, das man nebenbei hören kann, das man konzentriert hören kann. Damit geht alles und ja, man macht nichts falsch, wenn man auf die genannten Bands steht.
Und damit gehen wir jetzt einen Veröffentlichungsfreitag weiter. Wenn ich es so richtig sehe, kommen wir damit für Mike zum Lowlight des Monats und für mich zu meinem persönlichen Highlight des Monats. Aber hier muss ich wirklich sagen, hier hat der Fanboy absolut gesiegt. Auch wenn ich ja immer versuche, mir anzugewöhnen, den Fanboy nicht gewinnen zu lassen. Aber bei diesem Album ist es ganz einfach passiert. Es geht um Subway to Sally mit ihrem Album Postmortem, veröffentlicht am 20.12.2024. Und Mike, du darfst gerne anfangen. Du hast es, wie ich hier sehen kann, auf den 5. Platz gepackt. Ich meine, wir reden ja eigentlich nicht über die Plätze 1 bis 5, aber ich habe es eben aus dem Augenwinkel gesehen. Und im Vorfeld hattest du mir auch schon gesagt, ah, Subway to Sally. Also Mike schrieb mir irgendwie per WhatsApp, zwei Songs gefallen mir sogar richtig gut. Worauf ich ihn fragte, ist das jetzt schlimm?
Ja, und es sind die Songs, auf denen der gute Erik Fisch nicht oder nur sehr wenig singt. Sind nämlich, das ist nämlich tatsächlich der Painpoint für mich bei dieser Art von Musik. Es ist noch nicht mal, dass es irgendwie Mittelalter ist. Es ist nicht, dass es so ein bisschen neue deutsche Härte ist, womit ich ja auch nicht so besonders viel anfangen kann. Subway to Sally kenne ich schon seit ganz, 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 ganz vielen Jahren. Auch noch aus der Zeit, als sie tatsächlich mehr Mittelaltermusik gemacht haben. Dann sind sie ja so ein bisschen in Richtung neue deutsche Härte gegangen, damals mit, war das Engelskrieger, war Subway to Sally, ne?
Ja, aber es war schon davor, also wie ich
ja,
diese,
auch schon.
Dieser erste deutliche, ja, Bruch ist es ja nicht, aber das erste Mal, dass wirklich sehr bewusst so Riffs kommen, die einen an Rammstein erinnern könnten, das war schon 1999 müsste es gewesen sein mit dem Album Hochzeit. Also so lange ist das tatsächlich schon her.
Das stimmt. Also diese Engelskriegerzeit, das ist die, wo ich mich tatsächlich mal ein bisschen mehr mit Subway to Sally beschäftigt habe. Aber irgendwie schafft es dieser übertheatralische deutsche Gesang einfach nicht in meine Ohren. Aber das ist nicht nur eine Krankheit, die Subway to Sally hat, sondern tatsächlich die meisten Bands aus dieser Richtung. Also auch Rammstein. Ich respektiere, was die machen, aber ich kann mit diesem, ja, mit diesem theatralischen, mit diesem, erstmal, das ist Gesang wie ein koreanischer Film. Kann ich mir nicht angucken. Also das ist einfach zu viel. Da hört es irgendwo auf.
Also der Vergleich mit Rammstein ist schon hart, ne? Also rein lyrisch, ja, betrachtet ist das ja wirklich schon, also nichts gegen Rammstein, jeder darf mögen, was er möchte.
Ich meine das auch tatsächlich nicht lyrisch, sondern von der Art, wie der Gesang vorgetragen wird. Das ist,
ich weiß, was du meinst.
Deutschland ist das Land der
Dichter
und Denker, und wir singen über Tod und Henker und das möglichst bedeutungsschwanger, und tut mir leid, das holt mich null ab. Musikalisch ist das gar nicht so schlecht, mir hat's an sich gut gefallen. Ja, wenn doch die ganze Zeit Felix Held von Dominum oder der Tribune von Walking singen würde, dann würde ich mir das Album sogar kaufen. Aber ich, wie gesagt, diese Art des Gesangs, sorry.
Kann ich voll und ganz nachempfinden. Auch alle sonstigen Ausführungen deinerseits kann ich vollkommen nachempfinden. Aber es ist, glaube ich, genau dieser Punkt.
Man sagt doch nicht aber.
Nee, also ich kann es ja verstehen, weil entweder holt einen das überhaupt nicht ab, oder es holt einen vollkommen ab. Und Subway to Sally haben mich schon immer erreicht. Ich kenne Subway to Sally Ewigkeiten. Das erste Mal, dass ich Subway to Sally gehört habe, muss 1996 gewesen sein, mit dem Album Foppt den Dämon. Da klang das noch ganz anders.
Da klang das ganz anders, genau.
Aber auch schon damals gab es diese bedeutungsschwangeren Texte und natürlich den sehr nasal klingenden Gesang. Damals noch von Erik Fisch. Und ja, ich verstehe es. Entweder geht das völlig an einem vorbei oder es spricht einen an, und ich mag diese bedeutungsschwangeren Texte. Ich mochte die schon immer, und im Gegensatz zu Rammstein, ist jetzt meine Meinung, ist das wirklich auch clever, durchdachte und brillante Lyrik. Also meine Meinung.
Also um da nochmal hinzukommen, ja, Subway to Sally machen gute Texte, so ist das nicht.
Genau.
Das hat Hand und Fuß, das ist durchdacht, man merkt, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat. Das geht für mich um eine Band, über die wir auch mal im Auto diskutiert haben, In Extremo. finde ich Subway to Sally textlich deutlich besser.
Ja.
Von daher alles gut, und ich freue mich über jeden, der das mag, weil das ist eine Band, die hat sich ihren Status, ihr Publikum echt erspielt, und das ist handgemacht, das ist toll, nur eben, ja. Da fehlt mir das Happy Hippo, keine Ahnung.
Das Einhorn.
Das Happy Hippo Einhorn, genau.
Dann muss ich jetzt ja noch mein Schlussplädoyer machen, warum ich dieses Album eben so gut finde, obwohl, also ich muss sagen, ich fand alle 5 oder 6 Alben, die wir hatten, wirklich richtig gut. Es gibt kein Album, wo ich bewusst sagen würde, da skippe ich einen Track oder so. Aber Subway to Sally hat mich ganz einfach das künstlerische Gesamtwerk so richtig umgehauen. Wie schon gesagt, entweder kann man mit diesem ganzen bedeutungsschwangeren Kram nichts anfangen, aber ich bin halt so ein kleiner, ich suhl mich gern so in melancholischen Sachen. Ich liebe auch bestimmte Sachen von Asp, wo ja auch Leute sagen, boah, geh mir weg mit diesem pseudo-intellektuellen Getue.
Das ist auch noch so eine Band, die genau in dieses Raster fällt. Eigentlich könnte sie mir gefallen. Eigentlich hätte ich das zu meiner Gothic-Rock-Zeit super mögen müssen. Aber sobald der Typ den Mund aufmacht, Lacrimosa. Das ist
mega.
Nein.
Also, okay, der kann nicht singen, aber so gut. Aber.
Ja, aber dann soll es doch auch lassen. Also, das muss doch nicht. Nein, es ist einfach, das holt mich einfach nicht ab. Es tut mir leid, aber ihr merkt, wo mein Problem ist. Musikalisch, Lacrimosa, toll, finde ich super. Nur, das ist, ja, weiß ich nicht. Es holt mich halt einfach nicht ab. Ich mag halt mehr dieses Theo den mit Schwert voraus, reitet in den Untergang. Das ist mir lieber als da oben irgendeine Fledermaus auf der Bühne, die mit rollendem R und nee.
Trotzdem versuche ich nochmal mein Schlussplädoyer.
Gut.
Das schöne Gesamtkunstwerk. Also es sind sehr viele, wie soll man das sagen? Verspielte Details drin. Es gibt einen Song, der heißt, boah, jetzt muss ich selbst überlegen, wie er heißt. Ich glaube, er heißt Unter der Rinde. Jedenfalls ist das eine Ballade, zumindest die Hälfte der Zeit. Und am Ende dieses Songs hörst du ein langsam, also immer langsamer schlagendes Herz zum Beispiel im Hintergrund. Dann gibt es den Song Kummerkind, der sich nach meinem Verständnis in irgendeiner Form mit Depression oder irgendwas Vergleichbarem auseinandersetzt. Und bei dem es im Text heißt, kommt das Kummerkind zu dir, klopft es 3-mal an die Tür. Und das wird im letzten Refrain auch genauso zelebriert, dass man 3-mal so ein Pom, Pom, Pom hört. Und der Song fängt auch mit diesem Klopfen an. Das ist eben genau diese Form. Also manche Leute würden sagen, ist das Kunst oder kann das weg? Für mich ist es Kunst. Es ist dick aufgetragen, Subway to Sally waren immer dick aufgetragen, es war immer pathetisch. Subway to Sally haben irgendwann, ich glaube, das war so mit dem Album Herzblut, diesen Status erreicht, wo sie so als Gesamtkunstwerk nur noch funktioniert haben und nicht einfach als Band, die auf der Bühne steht und ihre Songs spielt. Und ich mag es einfach. Und es hat mich auch sehr gefreut, dass dieses Album überhaupt erschienen ist, denn eigentlich hieß es ja, dass Himmelfahrt das letzte Album sein sollte. Und aus gutem Grund heißt darum ja auch das neue Album Postmortem, also nach dem Tode, weil eigentlich sollte es gar nicht weitergehen. Und Subway to Sally bieten hier, wenn man es böswillig sagen würde, sowas wie ein Best-of. Es gibt viele Songs, die dich an ältere Songs erinnern, die du ähnlich schon mal gehört hast, aber trotzdem bleibt jeder Song dir absolut im Ohr hängen. Könnte vielleicht auch daran liegen, dass bei insgesamt 4 Songs der gute Hannes Braun von Kissing Dynamite seine Finger mit im Spiel hatte. Auch Felix Held von Dominum hatte bei mindestens einem Song seine Finger mit im Spiel. Mein Lieblingsalbum in diesem Monat ist und bleibt es trotzdem immer noch, auch wenn da andere Leute ihre Finger mit im Spiel hatten.
Also bei dem leidenschaftlichen Plädoyer muss ich ja sagen, ich glaube, ich höre noch mal rein.
Mission accomplished. Nein, jeder darf seine Meinung haben. Ich bin es gewohnt, dass Leute Subway to Sally nicht unbedingt mögen. Und von daher, ich mag es und ich stehe dazu. Und ich finde halt, diesen manchmal vielleicht etwas hochgegriffenen künstlerischen Anspruch ist mir manchmal dann doch lieber, als wenn Leute nur von Saufen und Bumsen singen. Amen.
So wie in Extremo?
Das hast du jetzt
gesagt. Amen.
Klare Songempfehlung meinerseits von diesem Album ist der Song Eisheilige Nacht, der quasi ein, ja, wie soll man das sagen? Die Eisheilige Nacht ist ja ein Festival, das Subway to Sally seit vielen Jahren abhalten. Immer im Winter halten sie das ab. Da gehen sie dann mit 3 anderen Bands auf Tour, die irgendwie musikalisch zu ihnen passen. Und in diesem Song geht es halt um die Gemeinschaft letzten Endes, dass man, Das muss ja nicht die eisheilige Nacht sein, sondern dass man bei einem Konzert gemeinsam Zeit verbringen kann, auch für die sonst nie einer da ist. Und das, finde ich, ist eine sehr schöne Botschaft in manchmal doch sehr düsteren Zeiten, wie wir sie gerade mal wieder durchleben. Amen.
Dem kann ich nichts hinzufügen und ja, wie gesagt, deine Leidenschaft für die Band begeistert mich.
Das freut mich.
So, machen wir mal weiter.
Ja, wir haben ihn eben schon angesprochen. Felix Held hat nach, jetzt muss ich überlegen, wir haben ein Schaltjahr, also haben wir 366 Tage. 364 Tage nach dem Debütalbum seiner Band hat er sein zweites Album rausgehauen mit seiner Band Dominum mit dem wunderbaren Titel.
Ich bin wieder dran. The Dead Don't Die. Entschuldigung. Ich habe mir jetzt gerade irgendein Wortspiel überlegt mit bringt er um Weihnachten rum Dominum und Dominumsteine, aber
Dominarsteine. Die Ernsthaftigkeit bleibt ein bisschen auf der Strecke, aber so soll es ja auch sein. Dominum, ja.
Dominum.
The Dead Don't Die. Ein bisschen kurz geraten vielleicht, weil, wenn ich mich nicht verzählt habe, sind 10 reguläre Songs drauf und dann gibt's noch als Bonus Rock You Like a Hurricane und somit bringt es das Album dann auf 37 Minuten nach meiner Stoppung.
Klassische LP-Spielzeit.
Ja.
Ich weiß zwar nicht, was Harry Kane darauf verloren hat, der Bayern-Spieler.
Boah, ich wollte gerade sagen, wieso wegen Cover auf dem ersten Album waren 3 Cover-Versionen drauf.
Das stimmt. Nein, es ist natürlich Rock You Like a Hurricane von den Scorpions. Oh ja. Und als dieses Lied geschrieben ist, hat es den guten Harry Kane noch nicht gegeben. Also von daher.
Hat es Felix Helter schon gegeben?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht.
Also Rock You Like a Hurricane ist knapp gerade 41 Jahre alt.
Ist von 84, ne? Genau, mhm. Ja. Ich glaube, der gute Felix ist noch keine 40.
Also Felix Held muss man jetzt nicht nur von Dominum oder eben auch von Subway to Sally kennen, wo er seine Finger mal als Co-Songwriter mit im Spiel hat. Er ist ein sehr umtriebiger Typ. Er hat auch bei Schattenmann öfter mal mitgewirkt. Und Fun Fact, daher kenne ich Dominum. Und zwar schon lange, bevor es den ersten Tonträger von ihnen gab. Sie waren Supportband bei Schattenmann. Haben... Ich weiß gar nicht, ob auf der ganzen Tour, aber auf jeden Fall bei dem Konzert, wo meine, jetzt wollte ich sagen, ich und meine Frau und ich, sagt man ja, und auch meine Kinder waren da, im Kulttempel in Oberhausen, haben Schattenmann gespielt und eine der Vorbands war auch Dominum und du wusstest gar nichts über diese Band und sie kamen halt raus mit ihren Zombie-Masken und hier Felix verkleidet als hier Dr. Dead, ne? Dr. Death, ich kann mir das nie merken, ob Dead oder
Dr. Dead.
Dr. Dead, doch richtig, Dr. Death war was anderes, ne? Eine andere Band. Dr. Living Dead war es, glaube ich. Egal, darum geht's ja gar nicht. Und zwischenzeitlich hat mich die Musik so ein bisschen an Lordi erinnert, das weiß ich noch. Aber es war halt schon irgendwie cool und du hast gemerkt, die haben was vor. Die möchten irgendwo hin. Und nach dem dritten Song wollte ich zum Merch und eine CD kaufen, aber es gab keine. Und da musste man noch, ich glaube, 6-7 Monate warten, bis es das Album gab. Immerhin gab es vorab schon mal Singles. Und da erkenne ich diese Band und Dominum haben sich einen harten Kampf mit Subway to Sally um das Album des Monats bei mir geliefert. Ich sehe, bei dir haben Dominum gewonnen.
Bei mir haben Dominum gewonnen, jawohl.
Und es war ein knappes Ding. Letzten Endes war Subway to Sally für mich dann doch noch ein bisschen geiler, wobei auch dieses Album verdammt cool ist, auch irre abwechslungsreich und man kann wirklich nur sagen, also wie man es schafft, innerhalb so kurzer Zeit dann wieder 10 Songs sich da aus dem Ärmel zu schütteln, bei denen du bei jedem irgendwie denkst, okay, das klingt so, wie Dominum klingen sollten, aber du immer wieder Nuancen hast, wo du denkst, das ist anders. Also der gute Ben Metzner, aka Hodi, hat ja auch an mindestens 2 Songs mitkomponiert, wo dann auch so ein folkiges Feeling auf einmal reinkommt, was man so auf dem Debütalbum zum Beispiel nicht gehört hat.
Genau, also was ich bei Dominum total interessant finde, ist, wie schnell diese Band es geschafft hat, einen eigenen Sound zu kreieren.
Ja.
Dass man denkt, das klingt wirklich wie Dominum. Jetzt ist der Felix natürlich auch jemand, der durch seine Produzententätigkeit und durch seine Songwriter-Tätigkeit für andere Bands, also mir hat er im Interview, glaube ich, gesagt, dass er weit über 150 Songs geschrieben, / mitgeschrieben hat, auch eine gewisse Erfahrung mitbringt mittlerweile und durch seine Studiotätigkeit natürlich auch genau weiß, wie man einen Song gut klingen lässt. Das Album ist eine Hochglanzproduktion.
Ja.
Da stimmt jeder Ton, da passt alles. Jetzt kann man wieder darüber diskutieren, muss da so viel Keyboard drauf sein, muss da so viel Programming drin sein. Ja, es passt. es gehört da einfach hin, das gehört dazu, das macht die Songs zu dem, was es ist. Alle Songs sind, deswegen kommen wir auch nur in Anführungszeichen auf 37 Minuten Spielzeit, singletauglich von einer Laufzeit zwischen knapp 3 und 3,5, knapp 4 Minuten.
Ja.
Du könntest jeden Song als Single auskoppeln. Da ist einfach jeder Track unglaublich eingängig und hat trotzdem seinen eigenen Charakter von etwas folkig. Ich habe mir mal aufgeschrieben, das klingt ein bisschen wie Hooters mit Killed by Life. Mhm. Also wenn das ein bisschen anders instrumentieren würde, wird das auch als Hooters-Song durchgehen, finde ich. Du hast mit One of Us einen Track, wo Jesus als erster Zombie beschrieben wird. Mhm. Ich habe mich totgelacht, als ich das Video das erste Mal gesehen habe und ja, den Song dadurch das erste Mal gehört habe und fand die Idee einfach so unglaublich witzig. Du hast was Düsteres mit We Are Forlorn, geht's relativ düster los. Du hast eine Ballade da drauf oder eine Halbballade da drauf. Du hast die sehr eigenständige, verdominumisierte Coverversion des Scorpions-Klassikers, wo ich behaupte, Leute, die den Track nicht kennen, also vielleicht jüngeres Publikum, die nicht das Glück haben, Vater, großen Bruder zu haben, die Classic Rock wie Scorpions den früher im Auto laufen gelassen haben oder so, den wird vom Hören gar nicht auffallen, dass das gar kein Dominum-Song ist.
Nee, absolut
nicht. So gut haben die das Ding gecovert. Und geil. Also, wie gesagt, ich wollte Dominum letztes Jahr ja gar nicht mögen. Weil ich mir gedacht habe, jetzt kommt da auch noch so eine Zombie-Band und wieder so ein zusammengebasteltes Projekt. Und aber das erste Album hat mich einfach schon umgehauen und das zweite hat mich jetzt echt zombifiziert. Also ich reihe mich da in die Horde der Untoten sehr gerne ein und die Jungs arbeiten wahnsinnig hart für ihren Erfolg. Die sind permanent auf Tour. Wenn sie nicht auf Tour sind, scheinen sie im Studio zu sein und an neuen Sachen zu arbeiten. Ist genial, macht Spaß, ist jetzt nichts weltbewegend Neues in dem Sinne, aber mein Gott, 37 Minuten perfekte Unterhaltung.
Und ist halt, was ich aber sehr gut finde, das komplette Kontrastprogramm zu Subway to Sally, was ja von vorne bis hinten irgendwie bedeutungsschwanger, künstlerisch sicherlich auch wertvoll ist und ja auch mit so dem ein oder anderen Song weltpolitisches Geschehen auch aufgreift. Und Dominum, hätte ich gesagt, ist zumindest, wenn du es nüchtern betrachtest, einfach Unterhaltung. Das kannst du dir anhören, da musst du nicht drüber nachdenken. Du kannst bestimmt dir das Textheft nehmen und dann denken, ach, guck mal, so oberflächlich ist das ja gar nicht. Aber du kannst es auch wunderbar rein als Unterhaltungsmusik hören.
Richtig, richtig. Und sie funktionieren live auch unheimlich gut.
Absolut.
Also, ja, wie gesagt, wenn du so einen Text wie Don't get Käsekästchen, Don't get bitten by the wrong ones hast, den kann man ja irgendwo auch auf andere Sachen übertragen, ne? Also so.
Na klar.
Und gerade da arbeitet er sehr viel mit dieser, ja, mit diesen Zombie-Metaphern und so weiter.
Aber das war ja auf dem ersten Album auch schon so, dass viele Dinge erstmal nach Zombie und Spaß klingen. Aber so einer meiner Lieblingssongs vom ersten Album war ja die echte Ballade, We All Taste the Same. Ja, wir schmecken alle gleich, aber das ist ja, natürlich geht's da vermeintlich darum, für Zombies schmecken alle gleich, aber letzten Endes geht's ja auch um sowas wie, hey, wir sind alle nur Menschen, ne? Und am Ende sind wir alle gleich. Das ist ja eigentlich, wenn man es
nüchtern betrachtet, die Botschaft. Dünn oder dick, klein oder groß, schwarz oder weiß, Moslem oder Christ, Atheist, keine Ahnung sind, für den Zombie schmecken wir alle gleich.
Ja, und don't get bitten by the wrong ones, kann man ja auch verstehen. Lass dich nicht mit der AfD zum Beispiel ein. Ne? Oder mit
zum Beispiel.
Lass dich nicht vom Falschen verführen.
Genau.
Da könnte was bei rumkommen, was du gar nicht wolltest.
Genauso. Ne? Und genauso wie Can't Kill a Dead Man. Also, ne, wenn du erstmal eine gewisse Stufe irgendwo übersprungen hast oder eine gewisse Scheu überwunden hast, dann geht dir halt vieles einfach am Arsch vorbei.
Ja.
Ne? Das ist also, wie gesagt, da steckt auf den zweiten Blick doch eine Menge mehr drin als einfach nur eine weitere Gimmickband.
Aber es funktioniert auf beiden Ebenen. Das ist ja das, was ich meinte, was ich daran so toll finde. Du kannst es wunderbar einfach als Unterhaltung hören. Du kannst dich aber auch hinsetzen, die Texte dir durchlesen und denken, vielleicht ist das ja gar nicht so plakativ gemeint, sondern da steckt wesentlich mehr hinter.
Lustig ist übrigens, dass der Felix die Texte nicht selber schreibt, sondern ein alter Bekannter von ihm an den Texten mitarbeitet und den größten Teil dieser Textarbeit übernimmt. Und der Typ kommt aus dem Schlagerbereich.
Ist ja auch zombie-mäßig, ne?
Also. So ein bisschen. Also ist, ja, da hat er auch mit Zombies zu tun, aber nee, tatsächlich ist das ein Metalhead, der nur irgendwo beruflich woanders hin abgebogen ist. Ich meine, unsere beiden Dayjobs haben jetzt auch nicht so viel mit Metal zu tun.
Ja, nicht wirklich.
Also von daher, ob ich jetzt Schlagertexte schreibe oder mich um irgendwelche Anwendungen in irgendeiner Firma oder Institution kümmere, ist alles nicht so wirklich Metal, aber man kann dann doch was mit Metal machen.
Bevor wir unsere Songempfehlung für dieses Album raushauen, haben wir es vorhin vollkommen vergessen bei Magic Kingdom. Also meine Songempfehlung kenne ich. Fallen for the Kingdom war es bei Magic Kingdom.
Da habe ich tatsächlich gar keine Songempfehlung, weil ich finde, dieses Album wirkt am besten als Gesamtkunstwerk.
Kann man auch so stehen lassen. Aber der Song ist halt der, der mir immer sofort einfällt, wenn ich an das Album denke.
Gut.
Und dann kommen wir zu Dominum. Also deine Songempfehlung von The Dead Don't Die.
Killed by Life, One of Us, We Are Forlorn und Don't Get Bitten by the Wrong Ones und die anderen sieben auch, weil da ist einfach wirklich jeder Song geil. Aber die vier, ich glaube, dann, ja, das passt.
Jetzt weiß ich nicht, ob du ihn genannt hast. Ich schmeiß den letzten in den Ring, The Guardians of the Night. Weil der hat einen Anfang, der mich irgendwie ultra an 80er Jahre Filmmusik erinnert. Und so ganz aktuell geht ja demnächst weiter Stranger Things. Also das lief und ich habe nur gedacht, läuft eine neue Folge Stranger Things gerade? Also das meine ich absolut positiv.
Das stimmt. Also und was Markus da halt auch gerade sagt, sieht man, wie breit gefächert die Musik auf dem Album wirklich ist. Auch wenn es alles nach Dominum klingt, ja. Jeder Song hat wirklich seine eigene Charakteristik.
Und es reicht eben von folkigen Sachen, wie eben Killed by Life, könnte auch von Mono Inc. vielleicht sogar sein. Bis hin zu Sachen, die dich schwer an die 80er erinnern oder auch zu Sachen, die einfach, wie eben der Opener We Are Forlorn, sehr düster klingen von der Grundstimmung.
So ein bisschen ghostig, oder?
Könnte man auch sagen, ja. Also Ghost ist ja auch nicht immer unbedingt düster, aber in den düsteren Momenten kann man das auf jeden Fall vergleichen, ohne jetzt despektierlich sein zu wollen.
Genau. So, also wie gesagt, das ist wirklich ein super starkes Album. Puristen mögen vielleicht die Schulter zucken, aber das tue ich über Puristen auch manchmal, von daher.
Und kleiner Funfact, bei dem Album gibt es noch eine Bonus-CD, die tatsächlich als komplette CD, also als eigenständige CD in einem eigenständigen Tray beiliegt, Live at Grasspop. Habe ich auch nur gedacht, Wahnsinn.
Ja, ich hatte auch gedacht, das ist dann so ein typisches Doppel-CD-Ding. Genau. Aber nee, wirklich zwei Jewel-Cases in so einem Pub-Slipcase und mit eigenem Cover, gut, ein schmales Booklet, aber
ja, aber immerhin, es ist eine eigene CD. Ding,
es ist eine eigene CD und es kostet, glaube ich, einen Euro mehr zum einzelnen Album. Also
das weiß ich ehrlicherweise nicht, weil ich kaufe immer irgendwelche Limited Editions.
Natürlich, aber
also wohlgemerkt, Leute, wir haben die CDs gekauft, ne? Wir haben sie jetzt nicht irgendwo herbekommen.
Es ist wirklich Value for Money. Also obwohl ich das Album schon seit ein paar Wochen oder schon fast zwei Monate habe, in Streaming-Form, legal, übers Label, für das Interview, für powermetal.de, irgendwo muss ich ja mal unterbringen, habe ich mir die CD trotzdem noch gekauft. Das tue ich in der Regel, weil da bin ich halt immer noch Jäger und Sammler und ja, wenn ich dann halt so ein schönes Paket kriege mit wirklich einer zweiten Live-CD, nehme ich das gerne.
Absolut. Damit sind wir am Ende, was uns angeht. Wir haben noch zwei weitere Meinungen parat, weil Dominum ist nicht nur für Mike das Album des Monats, sondern auch für Hörerin Bea. Und hören wir doch mal rein, was Bea zu Dominum zu sagen hat.
Hi Markus, mein Album des Monats November ist knapp ein Jahr nach dem Debütalbum rausgekommen. Und zwar ist es das Album The Dead Don't Die von Dominum. Da sie mich bereits mit dem ersten Album hatten, habe ich das zweite sehr erwartet. Das ist ein Power-Metal-Album, wie es mir gefällt. Vielfältiger als das Debütalbum. Die Songs sind abwechslungsreich. The Dead Don't Die geht gleich ins Ohr und verbleibt dort ziemlich lange hängen. Ich fand es lustig, dass sie in dem Song One of Us Jesus zum ersten Zombie gemacht haben. Gut, er ist nach drei Tagen auferstanden. Zombies müssen auch erst sterben, bevor sie wieder halblebendig sind. Da alle Songs richtig stark auf dem Album sind und nicht wirklich ein schwacher Song drauf ist, kann ich mich zwischen zwei Titeln nicht entscheiden, die ich dir und den Hörern empfehlen kann. Und zwar ist es Killed by Life mit seinen Folk-Elementen. Finde ich richtig klasse. Und Can't Kill a Deadman finde ich auch anders als die Titel, aber doch Power Metal vom Feinsten. Das war's von meiner Seite. Markus, ich wünsche dir, deiner Frau und allen Zuhörenden einen tollen Start ins neue Jahr. Bleibt gesund. Ich hoffe, ich sehe einige von euch nächstes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr. Ganz liebe Grüße, eure Bea.
So, und zum ersten Mal, zumindest soweit ich mich erinnere, hat sich auch die liebe Sabine zu Wort gemeldet und auch für sie ist Domino mit The Dead Don't Die das Album des Monats Dezember. Wie so manch anderer sagt sie, ja, mit Sprechen tue ich mich so ein bisschen schwer, aber irgendwann schaffe ich es bei Sunny und auch bei Bea habe ich es ja geschafft und vielleicht ist die gute Sabine ja irgendwann auch mal audiotechnisch hier dann zu hören. Ihre Songempfehlung wäre ganz klar der Titeltrack. Jetzt muss ich selber erstmal hier gucken. Ich sollte dringend meine Brille aufsetzen, wenn ich irgendwas lesen möchte. Sah bestimmt jetzt sehr gut aus. Also seid froh, ärgert euch, dass es kein Videopodcast gewesen ist.
Vielleicht machen wir das irgendwann mal.
Ja, vielleicht.
Vielleicht.
Twitch und so. Nein. Abgesehen von diesen 5 Alben plus unser Bonusalbum von Halloween gab es natürlich noch andere Veröffentlichungen, die für so manchen Hörer auch ein Album des Monats waren. Darum starten wir auch hier nochmal kurz in 2 Beiträge rein. Der erste kommt vom lieben Paddel und der hat mal wieder etwas Krachigeres dabei. Aber ich glaube, der geneigte In Flames-Hörer könnte da auch Interesse daran haben. Hier also viel Spaß mit Paddels Beitrag zum Album des Monats Dezember.
Moin Markus, ja, Album des Monats Dezember, ach ja, hier ist Paddel von Bleeding for Metal und aus den jüngeren beiden Podcast-Folgen Oktober und November, also Alben des Monats Oktober, November, da haben wir längere Interviews geführt, du und ich, jetzt wieder in einem kleinen Rahmen mit Sprachnachricht, wahrscheinlich auch, weil der Monat Dezember erfahrungsgemäß immer arm an Veröffentlichungen ist. Eigentlich werden ja nur irgendwelche Best-ofs oder andere Sampler veröffentlicht. Ich habe dennoch ein hervorragendes Album gefunden, veröffentlicht am 6. Dezember und zwar Shell Reaper von Nightingale, eine Melodic Death Metal Band aus NRW. Und die Band oder das Album wird, glaube ich, alle Zuhörer abholen, die dem Göteborgs Melodic Death Metal Sound der mittleren bis späten 90er Jahre, ich denke da an In Flames oder At the Gates, abholen. Ja, das Album ist... Ja, es ist sehr melodisch, aber es ist im Vergleich zum Vorgänger auch so wieder so ein bisschen roher und ungeschliffener. Ja, es ist nicht, der Sound ist nicht so glatt poliert, sondern ist tatsächlich ein bisschen ungezähmt, ungestüm. Wie gesagt, trotz der Melodien. Es hat schöne Melodien, es ist Melodic Death. Aber genau, in roh und ungeschliffen. Und ich würde direkt den Opener empfehlen, Into the Evergrey. Ja, und in diesem Sinne, ich wollte eigentlich gerade frohes neues Jahr wünschen, aber die Folge wird ja im Verlauf des Januars ausgestrahlt. Also sage ich keinen guten Rutsch, sondern ja, sage diese an dieser Stelle frohes neues. Ciao.
Ja, und wer darf in dieser illustren Runde auch nicht fehlen? Jemand, der bei einer Band singt, die Skull and Crossbones heißt und der sich gerne immer wieder zu Wort meldet, wenn es um Alben des Monats geht. Auch Tobi Hübner, nein, kein Moderator der Hitparade, woran Mike immer denkt, wenn er den Namen hört, hat uns sein Album des Monats Dezember mitgeteilt, wobei es, glaube ich, eine EP ist, aber wir wollen mal nicht kleinlich sein. Für Niklas war es ja auch ein Live-Album. Also viel Spaß mit dem, was Tobi zu sagen hat zum Album des Monats Dezember.
Hallo Markus, hier ist der Tobi. Also mein Album des Monats Dezember ist eigentlich tatsächlich gar kein komplettes Album, sondern nur eine EP, und zwar von der Band Deadly Magic. Und die EP heißt As Nightmares Scorched the Earth. Es kam über Dying Victims raus und ich kriege von Dying Victims immer ein Newsletter zugeschickt und den habe ich in dem Fall zufällig gelesen und habe gedacht, oh, das hört sich ganz interessant an, weil drin stand für Fans von Queensryche oder Sanctuary oder Crimson Glory, und ich mag die drei Bands echt, da habe ich gedacht, oh, höre ich mal rein, und es war tatsächlich kein Fehler. Wirklich cool, von vorne bis hinten sind 4 Lieder auf dieser EP drauf, dauert 23 Minuten, also von dem her kann jeder mal reinhören, auf jeden Fall. Als meine Song-Empfehlung ist der erste Song Another Eye Beckons. Ja, einfach mal reinhören. Für Fans von bisschen progressiver, melodischer Musik auf jeden Fall ein Muss. Dankeschön, mach's gut, ciao.
Jetzt improvisieren wir. Am Ende der Folge empfehlen wir euch immer noch irgendeinen Klassiker. Und auch dies lassen wir wieder aufleben. Mike, hast du spontan irgendeinen Klassiker, der vielleicht ein rundes Jubiläum feiert oder einfach dir sonst gerade absolut in den Sinn kommt?
Also immer, wenn ich an diesen Monat denke, also jetzt nicht Januar, sondern Dezember, dann fällt mir von Rage der Song Days of December ein. Ein verdammter Ohrwurm und einer, ja, wahrscheinlich meiner Rage-Lieblingssongs, den ich immer wieder hören kann.
Von 13.
Von 13, genau.
Also von 1997.
Ja, da reden wir dann in 2 Jahren nochmal drüber.
Dann behaupte ich jetzt mal, ist lustig, weil ich habe auch an Rage gedacht, weil wenn ich mich nicht völlig irre, ist in diesem Jahr, also jetzt 2025, Black in Mind 30 Jahre alt. Das sollte von 1995 sein.
Ja.
Muss es, weil End of Days ist von 96.
Dann ist das von 95, ja.
Darum, Black in Mind, lustig, dass jetzt wir völlig unabhängig voneinander auf Rage gekommen sind, also ist kein Scheiß, das haben wir uns jetzt nicht ausgedacht. Black in Mind müsste dieses Jahr also 30 Jahre alt werden, und ich habe mal Shadow Out of Time als einen meiner Lieblingssongs genannt, darum möchte ich das jetzt mal nicht machen, ihn zumindest mal kurz erwähnt haben, aber wenn es noch etwas gibt, was absolut in die Podcast-Playlist reingehört, ist das ein Song von Rage, der total böse klingt und bei dem ich damals dachte, wow, darum Sent by the Devil. Das war's von uns. Wir haben uns bewusst vorgenommen, uns etwas kürzer zu fassen. Vielen Dank, Mike, dass du dir wieder die Zeit genommen hast im Metal-Mike-Monat.
Sehr gerne, lieber Markus.
Und abschließend müssen wir das Ganze jetzt noch mit einem Zitat. Mir fällt wie üblich überhaupt nichts ein. Hast du irgendwas, was diese Folge wunderbar beendet? Vielleicht ein Zitat aus Days of December?
Tatsächlich nicht. Ich habe ein Zitat vorbereitet für den Jahresrückblick, aber nicht für die Monatsfolge, muss ich gestehen.
Dann merkt ihr das Zitat mal sehr gut.
Das schaffe ich.
Weil während ihr jetzt eine Woche warten müsst, gehen wir, glaube ich, nur mal kurz getrennt auf Toilette. Muss man ja klar mal so sagen. Und machen dann direkt mit dem Jahresrückblick weiter. Bis dahin würde ich sagen, packe ich mal etwas aus, was aus dem Song Sent by the Devil stammt. Ich muss es nur eben mal raussuchen, um es nicht falsch zu zitieren.
Ach, wenn ich hätte googeln dürfen, dann hätte ich das auch gekonnt.
Hier ist es. Also verabschieden wir uns mit einer großen Weisheit von Rage. I want you, I need you, and I have set you free. You're always right behind me. I know the devil sent you to me. Heißt es eigentlich Dominum oder Dominum? Ich bin mir da nie sicher.
Ich würde Dominum sagen.
Ich würde es auch so sagen.
Ich meine auch, Felix hat immer Dominum im Interview gesagt.
Lateinisch klingt es auch richtig so.
In Dominum Patris, in Spiritum Sancti, irgendwie so.
Ja,
ich
genau.
Ich hab nur das Asterix in Powerwolf Latinum, sorry.
In nomine veritas.
Asterix nicht mit Asterize verwechseln, bitte.
Ach so, Asterize Latino. Dum, 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 dum. Das packen wir als Outtake hinten dran, ne?
Tüdelüdelüdelei.
Wadde hadde dulida.
Hab ich da was?
Schlecht vorbereitet wie immer. Jetzt muss ich mal eben noch das Richtige hier suchen. Ah, da ist es ja, da ist es ja, da ist es ja. Bitte, bitte.
Nachtigall, ich höre dir trapsen.
Der ist perfekt. Perfekter Outtake.